SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Es ist nicht untertrieben, wenn man es historisch nennt. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren sind Astronauten wieder unterwegs zum Mond. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine vierköpfige Besatzung ins All geschickt. Aus dem Kennedy Space Center in Florida berichtet Nina Barth.
Die Crew der Artemis-2-Mission ist auf dem Weg zum Mond. Um 0.35 Uhr deutscher Zeit ist die fast 100 Meter hohe Riesenrakete SLS mit dem Raumschiff Orion vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Die Anspannung im Kennedy Space Center war spürbar, aber dann Riesenjubel und große Erleichterung im Kennedy Space Center, aber auch bei tausenden Fans, die zum Teil extra für diesen Raketenstart nach Florida gereist sind und in der Umgebung den Start beobachtet haben. Die Artemis-2-Mission ist die erste bemannte Mondmission seit der Landung von Apollo 17 im Jahr 1972. Zum ersten Mal ist eine Frau bei einer Mondmission dabei, zum ersten Mal ein Afroamerikaner und zum ersten Mal ein Nicht-Amerikaner, ein Kanadier ist dabei.
Und die vierköpfige Besatzung ist mittlerweile in der Erdumlaufbahn angekommen. Auch die Europäische Weltraumagentur ESA ist an der Artemis-Mission beteiligt. Ein Modul des Orion-Raumschiffs wird bei Airbus in Bremen gefertigt. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer sprach im Vorfeld des Starts vom Beginn einer neuen Ära.
Das sind die ersten vier Menschen, die jetzt Richtung Mond fliegen. Erst einmal nur eine Umrundung. Bei der nächsten Mission wird im Erdorbit dann getestet, wie man Kapseln andocken kann. Aber dann bei der übernächsten Mission wird es soweit sein, dass dann Menschen wieder auf dem Mond landen. Und die werden nicht landen, um dort nur eine Flagge reinzupflanzen, sondern die landen dort, um zu bleiben. Natürlich werden die wieder zurückkommen, aber wir Menschen wollen dauerhaft eine Präsenz auf dem Mond aufbauen.
Das werde dann ähnlich sein wie eine Forschungsstation in der Antarktis und dort könne sehr viel Wissenschaft betrieben und gelernt werden, so Maurer. US-Präsident Trump hat in der Nacht zum ersten Mal seit Kriegsbeginn mit dem Iran eine Ansprache gehalten. Trump sprach von großen militärischen Fortschritten. Unser USA-Korrespondent Carsten Kühntop ordnet die Rede ein.
Viel Lob des Präsidenten für diese wörtlich schnellen, entscheidenden und überwältigenden Siege des US-Militärs. Man sei kurz davor, die wichtigsten strategischen Ziele zu erreichen. In Kürze, und zwar in 2 bis 3 Wochen, werde man den Krieg beenden können. Bis dahin werde man den Iran extrem hart treffen. Laut Trump liegen die Marine und die Luftwaffe des Iran bereits in Trümmern und die Fähigkeit des Landes, Raketen und Drohnen zu starten, sei dramatisch eingeschränkt. Den Staaten, die, anders als die USA, ihre Energie aus Nahost beziehen, riet Trump dazu, die Straße von Hormuz einfach zu erobern, wie er sagte. Man werde helfen, aber sie müssten dabei in Führung gehen. Kein Wort verlor der Präsident zu seinem Streit mit NATO-Staaten und er ließ auch nicht erkennen, ob er den Iran-Krieg eskalieren oder herunterfahren will. Letztlich war Trumps Ansprache eine Zusammenfassung von Argumenten, die er während der vergangenen Wochen schon mehrmals vorgetragen hat. Die Rede dürfte der Versuch gewesen sein, die Amerikaner vom Sinn und Zweck des Irankriegs zu überzeugen. Eine große Mehrheit lehnt ihn ab, so Umfragen.
Vor der Küste Indonesiens hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte gibt die Stärke mit 7,4 auf der Richterskala an. Das Epizentrum lag in der Nähe der Insel Sulawesi. Mindestens ein Mensch kam dort ums Leben. Er sei von herabfallenden Trümmern getroffen worden, berichtet ein indonesischer Fernsehsender. Es gebe Schäden an mehreren Gebäuden. Die indonesischen Behörden haben eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Verbraucherschützer fordern mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen in Deutschland. Konkret sollte es nach Ansicht der Verbraucherzentrale eine Preisbeobachtungsstelle geben. Diese schaue sich dann verschiedene Märkte an und prüfe zum Beispiel, wo Kosten anfielen, sagte Leiterin Ramona Popp dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Frankreich gäbe es so etwas, hier aber nicht. Am Schluss zahle der Verbraucher an der Kasse einen hohen Preis und frage sich, wie der zusammengesetzt sei, so Popp. In der Westpfalz gibt es offenbar so viele neue Windräder, dass in einigen Regionen erstmal keine weiteren gebaut werden können, denn dafür gibt es teilweise nicht genügend Stromleitungen. SWR-Reporterin Friederike Pick berichtet.
Das Problem scheint zu sein, dass in den letzten Jahren relativ viele Gemeinden in der Region auf die Idee gekommen sind, eigene Windparks bei sich errichten zu lassen. Die müssen dann immer einen Energieversorger finden, bei dem sie den zusätzlichen Strom einspeisen können. Und genau das ist der Knackpunkt, denn der grüne Strom ist Zusatz und die Stromleitungen reichen dafür nicht aus. Die Pfalzwerke bauen jetzt zwar ihre Stromleitungen aus, aber das kann noch ein paar Jahre dauern. Ein gutes Beispiel ist die Ortsgemeinde Mehlingen im Landkreis Kaiserslautern. Da sollen eigentlich 3 Windräder hinkommen, aber das Stromnetz ist dort schon komplett ausgelastet. Der Ausbau neuer Leitungen könnte dort laut der Pfalzwerke bis ungefähr 2032 noch dauern.
Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz nutzen öffentliche Bibliotheken. Das hängt offenbar mit einem Imagewechsel zusammen, denn viele Bibliotheken verstehen sich zunehmend als Treffpunkt und Veranstaltungsraum, wie eine SWR-Recherche ergeben hat. Einzelheiten von unserer Reporterin Paula Zeiler.
Bibliotheken wollen heute eher als lebendige Aufenthaltsorte gesehen werden. So besprechen in Mainz und Bingen Lesekreise gemeinsam Bücher. In Landau gibt es ein Lesecafé und Lesenischen, in denen man in Ruhe lernen kann. Und in Saarburg und Main verbringen viele junge Familien gerne ihre Nachmittage in der Bibliothek. Dass die Menschen in Rheinland-Pfalz solche Angebote annehmen, bestätigen auch die gestiegenen Besucherzahlen. Hinzu kommt, dass immer mehr Medien ausgeliehen werden, besonders Kinder- und Jugendbücher sind beliebter denn je.
Am Flughafen in Stuttgart gab es im vergangenen Jahr etwas mehr Starts und Landungen als im Jahr zuvor. Das steht im statistischen Jahresbericht, den der Flughafen jetzt veröffentlicht hat. Auch bei den Passagieren ist die Zahl gewachsen. SWR-Reporter Christoph Schöneberger berichtet.
Im sogenannten zivilen Luftverkehr, dazu zählen der Passagier- und der Frachttransport, gab es im vergangenen Jahr knapp 95.800 Start- und Landungen und rund 9,6 Millionen Fluggäste wurden gezählt. Besonders beliebte Flugziele waren Palma de Mallorca, Antalya und Istanbul. Am meisten geflogen wurde vergangenen August während der Sommerferien. Dabei sticht vor allem der 22. August heraus. Mehr als 40.000 Passagiere wurden an diesem Tag am Airport Stuttgart gezählt.
Weiter durch Europa fliegen dürfen in dieser Saison die Fußballerinnen des FC Bayern München. Sie stehen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale der Champions League. Am Abend gewannen sie trotz eines frühen Rückstands mit 2:1 gegen Manchester United. Bayern-Profi Franziska Kett sagt, ihr Team habe gewusst, dass es kein leichtes Spiel werde.
Ich glaube, was uns heute getragen hat, war die Fans in der Arena. Die haben uns unterstützt. Wir wussten, wir werden nervös sein vor so vielen Fans in dem Stadion. Deswegen haben wir uns in der ersten Halbzeit auch ein bisschen schwer getan am Anfang, haben aber immer mehr gut reingefunden. Und ich glaube, spätestens in der zweiten Halbzeit wussten wir dann, dass wir heute den Sieg holen und ins Halbfinale einziehen.
Und im Halbfinale treffen die Münchnerinnen wahrscheinlich auf den FC Barcelona. Das entscheidet sich heute Abend. Dann spielt auch der VfL Wolfsburg um den Einzug in die nächste Runde.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viel Sonne, später im Norden von Rheinland-Pfalz dichte Wolken. Die Höchstwerte liegen heute bei 8 Grad im Allgäu und 15 Grad am Mittelrhein.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Ohne Software und Plattformen von US-amerikanischen Tech-Konzernen würden unsere Displays schwarz bleiben. Unser modernes Leben würde nicht funktionieren. Deutschland und Europa sind hier abhängig. Die ganze Woche über fragen wir uns hier in SWR aktuell, wie wir bei unserer digitalen Infrastruktur unabhängiger werden können. Wir haben unter anderem schon gehört, wie die Verwaltung auf unabhängige Software umgestellt werden kann und ob der geplante digitale Euro eine Alternative zu PayPal und Co. bieten wird. Heute wollen wir nochmal auf die Rahmenbedingungen schauen, die die Politik setzen kann. Anke Domscheit-Berg ist eine der bekanntesten Digitalpolitikerinnen in Deutschland. Sie saß bis 2025 für die Linke im Bundestag und war dort digitalpolitische Sprecherin ihrer Partei. Frau Domscheit-Berg, unter der aktuellen Bundesregierung gibt es zum ersten Mal ein extra Digitalministerium. Im vergangenen November gab es auch einen großen deutsch-französischen Gipfel zur digitalen Souveränität. Haben die Regierungen in Europa die Dringlichkeit des Themas mittlerweile erkannt?
Ich glaube, so langsam passiert das. Aber es passiert noch nicht konsequent genug und auch noch nicht schnell genug. Also in gewisser Weise mache ich mir schon Sorgen, dass wir uns da rechtzeitig unabhängiger machen, so dass wir tatsächlich in der Realität weniger erpressbar sind.
Es gibt ja ein großes Projekt im Moment der Bundesregierung, den sogenannten Deutschland-Stack. Mal vereinfacht gesagt, soll das eine souveräne deutsche Technologieplattform werden mit KI, mit Cloud-Diensten, das Ganze mit offenen Standards, also Open Source. Und auf diesem Fundament sollen dann zum Beispiel digitale Dienste der Behörden laufen. Sie haben ja in Ihrer Zeit als Abgeordnete immer wieder mehr Open Source und souveräne Lösungen gefordert. Wie beurteilen Sie jetzt dieses riesige Projekt?
Also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, auch wenn nicht alle Komponenten im sogenannten Deutschland-Stack tatsächlich Open Source sein sollen. Aber man tut schon einiges, was dazu beiträgt. Aber manches fehlt auch noch. Zum Beispiel im Koalitionsvertrag wurde versprochen, dass es ambitionierte Ziele für den Anteil von Open Source geben soll. Da warten wir immer noch drauf. Es gibt auch immer noch keinen Souveränitätsindex, also irgendeine Messbarkeit davon, wie souverän sind wir denn eigentlich? An welchen Stellschrauben kann und muss man drehen? Wo sind wir jetzt? Bis wann wollen wir zu einem anderen Ziel kommen? Das braucht man, weil man sonst nicht vorwärts kommt. Und als letztes Element kommt noch dazu, Kanzler Merz hat ja gerade vor kurzem die Rechenzentrumsstrategie vorgestellt und da fallen dann halt Sätze wie: Jedes Rechenzentrum, das in Deutschland steht, macht uns souveräner. Und das stimmt einfach nicht. Das ist de facto eine Falschaussage, weil wenn das von Amazon in Deutschland aufgebaut wird, so wie das in Brandenburg geplant wird, macht uns das nicht souveräner. Denn Beton und Stahl und wo die stehen, das entscheidet darüber nicht, sondern wer die Kontrolle über die Technologie, die Software und die Daten hat.
Microsoft, Sie haben Amazon schon genannt, Microsoft investiert ja auch in Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen mehrere Milliarden. Sie sagen, das macht uns nicht unabhängiger. Klar, das sind US-Unternehmen, aber könnte man da nicht vielleicht auch über Regulierung dafür sorgen, dass die Daten, die dann über diese Rechenzentren auf deutschem Boden laufen, sicher sind?
Das geht nur begrenzt. Tatsächliche Sicherheit hat man nur, wenn bestimmte Dinge technisch unmöglich sind. Denn hier gibt es einen Konflikt zwischen unserer Rechtslage und der US-Rechtslage. Die US-Rechtslage mit dem Cloud Act und dem Patriot Act verpflichtet US-Unternehmen, zum Beispiel Daten auszuleiten, die sie irgendwo anders auf der Welt sammeln, egal wo dieser Ort ist, und darüber auch zu lügen, wenn man sie fragt. Also man könnte nach deutschem Recht ein US-Unternehmen verpflichten, bestimmte Dinge zu unterlassen, Daten auszuleiten, und die müssen dann sagen, ja, wir tun das nicht, aber es ist vielleicht gelogen, weil dazu verpflichtet sie US-Recht. Wir können also nur sicher sein, wenn es wirklich nicht geht. Und das würde bei Rechenzentren und Datenverarbeitung bedeuten, dass es keine direkte Verbindung gibt zu Servern in den USA. Und das wird bei der sogenannten souveränen Cloud, wie sie zum Beispiel in der Kooperation von SAP und Microsoft immer deklariert wird, das nennt sich Delos in diesem Fall, da wird immer gesagt, das sei eine souveräne Cloud, weil Beton und so weiter, das sei alles von SAP und das steht in Deutschland. Aber meine Nachfragen an die Bundesregierung noch als Abgeordnete haben ergeben, dass es eben doch eine Glasfaserverbindung zu Microsoft in den USA gibt, was auch nicht anders geht, denn es fließen da bis zu 2.000-3.000 Updates jede Woche in solche High-Performance-Clouds. Und ohne diese Updates kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Und die kommen halt aus den USA und das wird sich auch nicht ändern.
Einschätzungen waren das von der linken Digitalpolitikerin und Publizistin Anke Domscheit-Berg in unserer Serie zur digitalen Souveränität.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Christen auf der ganzen Welt erinnern heute am grünen Donnerstag an das letzte Abendmahl Jesu. Zahlreichen Katholiken sind wieder für die Kar- und Osterfeiertage nach Rom gepilgert. Dort leitet Papst Leo XIV. Zum ersten Mal die Feierlichkeiten und er wird ein paar Dinge anders machen als Franziskus, der im vergangenen Jahr am Ostermontag gestorben war. Aus Rom berichtet Tillmann Kleinjung.
Anders als sein Vorgänger wird Papst Leo am Gründonnerstag nicht in ein Gefängnis gehen, um dort Inhaftierten die Füße zu waschen. Diesen Ritus feiert Leo in der Lateranbasilika mit Priestern, die er im vergangenen Jahr selbst geweiht hat. Am Karfreitag bei der traditionellen Kreuzwegprozession am römischen Kolosseum will der Papst das Holzkreuz selbst tragen und damit ein Zeichen setzen. Er möchte alle Menschen guten Willens einladen, gemeinsam diesen Weg zu gehen und zu suchen, wie auch wir Friedensbotschafter sein können, so der Papst.
Die britische Regierung hat 35 Länder für heute zu einer virtuellen Konferenz eingeladen, bei der über die Lage in der Straße von Hormus beraten werden soll. Dabei soll es darum gehen, was man tun könnte oder wie man dazu beitragen könnte, dass der Iran sie vielleicht demnächst doch wieder freigibt. Die britische Außenministerin Cooper wird die Sitzung leiten. Er soll in der Damentoilette an der Mannheimer Uni heimlich Frauen gefilmt haben. Am Landgericht Mannheim wird heute das Urteil gegen einen 26-jährigen Mann erwartet. Einzelheiten zum Fall von SWR-Reporter Vukdajovic.
Der Angeklagte hat nicht nur unter der Toilettenwand hindurch Videos von Frauen aufgenommen, ihm werden auch noch weitere Straftaten vorgeworfen. Laut Anklage hatte sich der 26-Jährige mehrfach gegenüber Personen in der Öffentlichkeit ausgezogen. Im Juni soll er außerdem in Mannheim eine Joggerin in ein Gebüsch gezerrt und gewürgt haben. Der Versuch, sie zu vergewaltigen, scheiterte, weil eine Passantin vorbeikam und der Mann flüchtete. Laut Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte psychisch auffällig. Zu Prozessbeginn hatte der 26-Jährige fast alle Tatvorwürfe eingeräumt. Die Plädoyers vergangenen Dienstag wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten.
Bauer auf E4, Springer auf F3. Im Karlsruher Kongresszentrum beginnt heute das Schachfestival Chess Open. Das Turnier mit rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dauert bis Ostermontag. Und auch Prominenz hat sich angekündigt, weiß SWR-Reporterin Rebecca Plies.
Stars des Schachfestivals sind der mehrfache Weltmeister Magnus Carlsen und die deutsche Nummer 1 Vincent Keimer. Eines der beiden Turniere, das Freestyle Chess Open, ist zum ersten Mal ein Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaften in diesem und im nächsten Jahr. Gleichzeitig finden die Chess Open für klassisches Schach statt. Laut Turnierleitung wird erstmals die Offenheit des Turniers für alle Spieler mit einer klaren sportlichen Perspektive verbunden. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 215.000 Euro. Gemessen an der Teilnehmerzahl sind die Chess Open in Karlsruhe das größte Schachturnier der Welt.
Und dann gibt's noch etwas, das wird eigentlich erst ab heute Abend wichtig, betrifft aber dann alle, die mit der Bahn zwischen Karlsruhe und Freiburg unterwegs sein wollen. Die müssen Bus fahren, egal ob im Fern- oder Nahverkehr. Denn für fast eine Woche fallen Züge auf der Rheintalstrecke wegen Bauarbeiten aus. Matthias Zurawski mit den Details.
Von Karfreitag bis Donnerstag fahren zwischen Baden-Baden und Freiburg keine Bahnen und nur Busse. Dadurch könne sich die Fahrzeit um bis zu 2 Stunden verlängern, so die Bahn. Das Gleiche gilt für Reisende von Basel kommend. Betroffen ist der Fern- und der Nahverkehr. Neben den ICEs fallen auch Verbindungen im Regionalverkehr zwischen Karlsruhe, Achern und Herbolzheim aus. Fahrgäste in Richtung Süden können laut Bahn einen Direktbus zwischen Baden-Baden und Freiburg nutzen oder auf die stündlich verkehrenden Ersatzbusse zwischen Baden-Baden und Herbolzheim ausweichen. Bis zum 13. April werden auf der Strecke Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es sind ja gerade Osterferien, für viele Familien der erste größere Urlaub im Jahr. Wenn es darum geht, in der Arbeit Urlaub zu beantragen, dann sollte man früh dran sein, sonst schnappen sich die Kollegen bei der Urlaubsplanung womöglich die Filetstücke, die man selber gerne gehabt hätte. In der Politik gibt's da gerade einen ganz großen Verlierer. Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow verrät, wer es ist.
Trommelwirbel, der bundespolitische Urlaubsloser des noch immer recht jungen Jahres heißt Hendrik Wüst. Wer es nicht mitbekommen hat, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen vertritt gerade unseren urlaubenden Bundespräsidenten Steinmeier. Wandern auf Mallorca, Sightseeing in New York, all das muss sich Wüst gerade verkneifen. Ein Kurztrip in die Pfalz oder den Schwarzwald ist nur drin, wenn das Handy auf Empfang ist. Dabei ist Wüst der zweite Nachrücker. Blöd gelaufen, Bundesratspräsident Bovenschulte und dessen Stellvertreterin Rehlinger sind leider auch im Urlaub. Vielleicht gibt es aber auch Gründe für Wüst, der Sache etwas Positives abzugewinnen. Sollte er irgendwann nochmal einen Lebenslauf schreiben müssen, macht sich das vielleicht nicht schlecht. Erster Mann im Staat. Für eine Woche über Ostern. Viel zu tun hat er nicht. Das Gesetz zu den Tankstellen und den Spritpreisen hat Steini vor seiner Abreise noch selbst unterschrieben. Und Wüst muss noch nicht mal nach Berlin kommen. Er macht den Bundespräsidentenjob aus dem Homeoffice in NRW.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.